Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde für ein sehr wichtiges Thema, Voraussetzungen für eine glückliche Ehe, mit dem Untertitel, was junge Leute unbedingt wissen sollten. Ja, das ist natürlich einmal wichtig für die, Gott sei Dank, recht zahlreichen jungen Leute, die hier unter uns sind. Ich freue mich sehr darüber, was sie vor der Ehe lernen sollten. Dann aber auch für die jungen Eheleute unter uns, die sind auch vertreten, damit sie den Jüngeren ein anspornendes Vorbild sind in ihrer Ehe. Und natürlich auch für die Eltern, dass sie ermutigt werden, ihre heranwachsenden Kinder ganz bewusst zu erziehen und zu prägen. Und für die Großeltern, wie ich einer bin, damit ihr und wir unseren Schatz an guten und negativen Erfahrungen weitergeben an eine jüngere Generation, die vermehrt Orientierung und Rat sucht. Das ist eigentlich erstaunlich, wenigstens bei uns im Westen, dass junge Geschwister dankbar sind, wenn sie mit Eltern mal zusammen sein können, um aus ihren Erfahrungen zu hören und auch zu lernen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich weiß noch, als ich Teenie war, da wollte ich mit den Alten nichts zu tun haben. Die waren ganz weit weg von uns entfernt. Das war immer Strafe, mit ihnen zusammen zu sein. Aber bei uns erleben wir, dass jetzt die jungen Geschwister sich freuen, wenn sie mal mit den Eltern zusammen sein können, Fragen stellen können und von ihren Erfahrungen lernen können. Das wäre, meine ich, auch wichtig für diesen Vortrag. Zuerst möchte ich eine ganz kurze Bestandsaufnahme machen, die ist natürlich nur skizziert, wie die heutige Sexualmoral unter Christen teilweise aussieht. Da zitiere ich aus einem Buch, das haben wir auch am Büchertisch zum Sonderpreis von 5 Euro, Unchristlich, was eine neue Generation über Christen denkt. Ist also sehr interessant, viele Statistiken. Der Autor ist Geschäftsführer des Barna Instituts in den USA. Die machen so Meinungsumfragen. Und die haben also dann eine Untersuchung gemacht. Und er schreibt, eine unserer Studien beschäftigt sich mit sexuell unangemessenem Verhalten von Amerikanern. Anschauen von Online-Pornografie, sexuell eindeutigen Zeitschriften und Filmen oder außerehelicher, intimer sexueller Kontakt. Insgesamt stellten wir fest, dass 30% der wiedergeborenen Christen, die sich zumindest so nennen, zugeben, in den letzten 30 Tagen mindestens eines dieser Dinge getan zu haben. Online-Pornografie, außerehelicher, intimer sexueller Kontakt. Im Vergleich zu 35% anderer Amerikaner, die sich nicht als Christen bezeichnen. Statistisch und praktisch bedeutet das, dass diese beiden Gruppen sich im Grunde genommen nicht voneinander unterscheiden. Wenn man diese Gruppen von Menschen in zwei getrennten Räumen, wenn sie in zwei getrennten Räumen wären und sie gebeten würden, lediglich anhand ihrer Lebensführung zu bestimmen, in welchem Raum die Christen sind, würde es ihnen sehr schwer fallen, große Unterschiede zu finden. Nun werdet ihr sagen, naja, das ist USA, das ist Amerika. Aber ist das bei uns sehr viel anders? Das hier ist eine Untersuchung von 2007. Dann gibt es ein Büchlein, Behüte dein Herz, daraus werde ich noch zitieren und das möchte ich ganz, ganz warm empfehlen. Es ist kurz, 90 Seiten, hat man schnell gelesen, aber so gut geschrieben und so treffend. Behüte dein Herz von Randy Alcorn, der schreibt, in unseren Gottesdiensten sitzen Männer und Frauen, die längst eine moralische Hornhaut bekommen haben oder die an der Eiterbeule des schlechten Gewissens leiden, weil sie genau wissen, was für Heuchler sie sind. Sie sind noch anwesend, aber innerlich sind sie meilenweit von Gott und ihren Mitchristen entfernt. Ist das auch übertrieben? Oder ist das ein Spiegelbild unserer Situation in vielen Gemeinden, auch in den Brüdergemeinden oder bibeltreuen Gemeinden, die von vielen von uns hier besucht werden? Wenn ich jetzt so einige Worte sage zu dem Thema, dann sage ich das nicht vom grünen Tisch aus. Ich bin mit meiner Frau Ulla 44 Jahre verheiratet, also 2 Jahre länger wie ihr beiden. Wir haben 7 Kinder, 13 Enkel. Und ich durfte 30 Jahre etwa unter jungen Menschen evangelistisch arbeiten, vor allem unter Jungs im Alter von 14 bis 25 Jahren, so ungefähr. Und bis heute noch mit vielen jungen Leuten zusammen, auch jungen Ehepaaren. Also ich denke, dass ich sagen kann, dass ich weiß, wovon ich rede und habe natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht. 45 Minuten, jetzt sind es nur noch fast 40 Minuten für ein solches Thema, ist natürlich völlig unzureichend. Ich kann nur ein paar Probleme aufzeigen, die Folgen andeuten, Warnungen aussprechen und eine erste Hilfe geben. Aber ich möchte gerne auf Bücher hinweisen, die wirklich eine gute Hilfe geben und auch das Thema weiterführen und vertiefen. Als Bibeltext würde ich eine ganz bekannte Geschichte aus dem Alten Testament lesen, die ihr alle sicherlich schon oft gelesen habt und über nachgedacht habt und die doch immer wieder ganz aktuell ist, auch in unserer Zeit. 2. Samuel 11, die Geschichte mit David und Bathseba. Und ich glaube, dass man aus dieser Begebenheit eine Menge lernen kann. Ich lese die ersten 5 Verse. Ich nehme an, dass wir nicht weiterkommen, auch wenn ich gerne auch über den Rest, den teilweise erschütternden Rest des Kapitels gesprochen hätte. Ich lese ab Vers 1. Und es geschah bei der Rückkehr des Jahres, zu der Zeit, wenn die Könige ausziehen, in Klammern in den Krieg, das war irgendwie im Frühjahr üblich, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie richteten die Kinder Ammon zugrunde und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Dieses Kapitel 11 finden wir an manchen Stellen ein Aber. Und es scheint so, als würde der Heilige Geist uns auf eine ganz wichtige Einzelheit aufmerksam machen. Hier zum ersten Mal Aber. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Hauses des Königs wandelte, dass er von dem Dach herab eine Frau sich baden sah. Und die Frau war sehr schön von Ansehen. Und David sandte hin, erkundigte sich nach der Frau, und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm, er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gereinigt von ihrer Unreinigkeit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sprach, ich bin schwanger. Also eine sehr bekannte alte Geschichte, aber zeitlos, die sich in Variationen in unserer Zeit und auch in unseren Gemeinden zum Teil wiederholt. Man könnte hier dieses ganze Kapitel als ein Drama in 5 Akten oder Teilen bezeichnen, äußerst spannend aktuell, wobei ich auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lese und den Text anwende und ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. Wahrscheinlich werde ich nur 2 oder 3 Szenen aus diesem spannenden Drama euch vorstellen können. Ich stelle euch erstmal die Akteure in diesem Kapitel ganz kurz vor. David, sein Name bedeutet geliebt oder der Geliebte, der Mann nach dem Herzen Gottes, das war das Prädikat Gottes über diesen König. Er war in jungen Jahren ein Hirte, ein Dichter vieler Psalmen. Er war ein Musiker, der mit seinem Harfenspiel gerade bei dem depressiven Saul Veränderung wirken konnte. Er wurde König Israels, privat war er Ehemann und Vater einer Anzahl Söhne und Töchter. Die zweite Person, von der wir in den 6 Versen noch nichts gelesen haben, ist Uria, ein wunderschöner Name. Der Herr ist mein Licht, ein Elitesoldat, einer der Helden Davids, die extra Ende 2. Samuel aufgezeichnet werden, die durch ihre Heldentaten sich einen Namen gemacht haben. Ursprünglich ein Hethiter, wir würden sagen ein zum Glauben gekommener Heide, ein heldenhafter Patriot und Mann einer sehr attraktiven Frau. Und das ist dann die dritte Person, Bathseba, übersetzt Tochter des Eides. Ich weiß nicht, was die Eltern sich dabei gedacht haben, als sie ihr den Namen gegeben haben. Vielleicht, dass sie eine sein möchte, die Treue in ihrem Leben beweist. Sie wird bezeichnet als sehr schön von Ansehen. Die Frau von Uria, aber spätere Frau Davids und Mutter Salomos. Sie taucht im Neuen Testament als Frau des Uria in der Ahnenliste unseres Herrn Jesus auf, in Matthäus 1. Und das finde ich ganz, ganz gewaltig. Da wird Uriah genannt. Ihr Name nicht, aber Frau, die Frau von Uriah. Dann haben wir nicht gelesen von einem Mann in Kapitel 12, Nathan, der Prophet. Der ist auch in diesem Drama beteiligt. Auch ein schöner Name, Gott hat gegeben. Ein Prophet Gottes, dem König David sehr treu ergeben, aber immerhin mutig genug, dem König gelegentlich auch mit deutlichen Worten zu widerstehen. Solche Brüder, solche Propheten brauchen wir auch heute in unserer Zeit, besonders dann, wenn Führer im Volk Gottes Wege gehen, die nicht gut sind. Hinter den Kulissen, unsichtbar, der lebendige Gott, der trotz allem die Fäden in seiner Hand hat. Die Szene 1 könnte man überschreiben mit ein gähnender König. Nun wissen wir, das ist ja in unserem Sprachschatz bekannt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und hier finden wir einen König auf der Höhe seiner Macht, inzwischen Vater einer Anzahl erwachsener Kinder, äußerer Wohlstand, die Zeiten der Flucht und der Vertreibung in jungen Jahren ist vorbei. Innenpolitisch keine Bruderkriege mehr, alles friedlich, gefestigt. Außenpolitisch ein Sieg nach dem anderen. Kapitel 10 endet mit den Worten, und die Syrer fürchteten sich, den Kindern Ammon fern zu helfen, weil hier David mit seinem Heer die Syrer geschlagen hat und alle Völker mehr oder weniger, mit Ausnahme der Ammoniter, die jetzt dran kamen, mehr oder weniger vernichtet hat. Also ein Mann in einer äußeren Zeit, in einer Umgebung, in einer Zeitepoche, wo es ihm sehr, sehr gut ging. Und das ist immer eine gefährliche Zeit, auch in unserem Leben. Wenn alles nach Plan läuft, keine Kämpfe mehr da sind, keine Flucht mehr nötig ist, dann ist die Gefahr groß, dass man selbstgefällig wird und auch oberflächlich wird. Und davon ist diese Geschichte ein Beispiel, ein Bild. Sonst war David immer an der Front, an der Spitze seiner Armee. Aber jetzt nimmt er eine Auszeit. Kriegsminister Joab übernimmt das Kommando. Das haben wir in Vers 1 gelesen. Er sandte Joab und seine Knechte mit ihm und sie richteten die Kinder Ammon zugrunde und belagerten Rabba. Und das ist interessant. David aber blieb in Jerusalem. Und in Vers 2 lesen wir, dass er zur Abendzeit aufsteht von seinem Lager. Und das ist auffällig, finde ich, dass er bis zum Spätnachmittag also im Bett liegt und schläft. Denn wer das Leben Davids ein wenig studiert hat, der weiß, dass eigentlich der David ein Frühaufsteher war. Das kann man in den Psalmen nachlesen, aber auch in den Geschichtsbüchern, dass er früh aufstand und Gott befragte. Und wir könnten jetzt viele Psalmen zitieren. Ich nenne nur den einen wunderschönen Vers im Psalm 119, Vers 148, wo er in jungen Jahren geschrieben hat, meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um zu sinnen über dein Wort. Ist das nicht großartig? Also vor der Dämmerung war er schon auf, um über Gottes Wort nachzusinnen. Das waren seine Erfahrungen in jungen Jahren. Und da gibt es andere Psalmworte. In der Frühe, früh am Morgen suche ich dich. Das war eigentlich ein Kennzeichen von David in jungen Jahren, als es ihm dreckig ging. Da suchte er die Nähe Gottes, die Führung Gottes. Aber jetzt, wo alles äußerlich friedlich und gut und Wohlstand war, da schläft er bis zum späten Nachmittag. Das ist sehr bedenklich. Und man hat den Eindruck, wenn man sich das vorstellt, dass der David hier gähnend aufsteht, er ist müde vom Nichtstun, müde vom Ausschlafen, das kennen wir vielleicht auch manchmal im Urlaub, was so gar nicht seine Gewohnheit war. Watchman Nee schreibt in einem seiner Bücher, jeder geistliche Niedergang im Leben eines Christen beginnt mit der Vernachlässigung der stillen Zeit. Das kann ich nur bestätigen. Höre auf, morgens deine Bibel zu lesen und zu beten. Lass es eine Gewohnheit werden, dass es dann nur noch einmal in der Woche tust. Und der Niedergang deines geistigen Lebens ist programmiert. Und das scheint hier bei David so gewesen zu sein. Und ich stelle mir und euch allen die Frage, wie sieht das aus? Wann sind wir morgen aufgestanden? Haben wir uns Zeit genommen für Gottes Wort und für Gebet? Oder haben wir gedacht, na ja, heute ist sowieso eine Konferenz, da lesen wir viel aus der Bibel, brauchen wir nicht, da können wir genug aus Gottes Wort hören. Ganz wichtig für unser Leben und gerade auch für die jungen Geschwister hier unter uns, gewöhnt euch daran, macht es zu einer Gewohnheit, morgens eisern eine stille Zeit, ich will ja keinen Zeitrahmen nennen, aber eine bestimmte Zeit zu nehmen für den Herrn, mit ihm zu reden, aus seinem Wort zu lesen und dann kann der Tag gestartet werden. Das war hier an diesem Tag bei David nicht der Fall. Trägheit und Langeweile sind ein idealer Nährboden für sexuelle Sünden. Wir hatten am Dienstag Hauskreis, das haben wir so im Wechsel mit unseren Versammlungsstunden, einmal im Monat kommen wir aus Hauskreis zusammen. Da kam dann eine Schwester dazu, die bisher nicht dabei war. Sie hat vor einigen Monaten ihren Mann verloren, Witwe, Kinder sind alle aus dem Haus. Und sie hat sich noch ein bisschen vorgestellt, ein bisschen erzählt von ihren letzten Monaten und Jahren. Und dann sagte sie, das Erste, was sie gemacht hat, nachdem der Mann beerdigt war, sie hat den Fernsehapparat auf die Straße geschmissen, also entsorgt. Und wir guckten ganz alle erstaunt, warum. Ja, sagte sie, wenn ich alleine bin, Witwe bin, keiner mehr im Haus ist, da ist die Gefahr groß, dass ich mich abends vor den Kassen setze und mich berauschen lasse von einer illusorischen Welt. Und dem will ich mich nicht aussetzen. Ich möchte nicht mich dazu verdammen, vor dem Fernsehsessel mich füttern zu lassen mit Bildern, die überhaupt nicht mehr real sind. Das fand ich gewaltig. Die Frau hat begriffen, wie gefährlich das ist, wenn man Zeit hat, Langeweile hat und sich dann von Bildern und von Geschichten berauschen lässt. Hier bei David war es leider anders. Und hier ein Tipp für die Eltern unter uns. Helft euren Kindern durch euer Vorbild, die Bibel, den Herrn und das Gebet wirklich lieb zu gewinnen. Können eure Kinder euch beobachten? Haben sie diese Erinnerung? Können sie mitnehmen in ihr Leben, dass die Eltern Zeit mit der Bibel verbringen, Zeit im Gebet verbringen? Achtet aber auch für sinnvolle und aktive Freizeitgestaltung. Und ich hoffe, dass ich nicht falsch verstanden werde. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade wenn unsere Kinder heranwachsen, Teenies werden und so weiter, dass auch sie bewahrt werden vor Passivität. Und ich denke, die neuen Medien verführen dazu. Ich hasse diese Gegenstände. Und ich stelle fest, dass in unseren Versammlungen immer mehr die Teenies nur noch am Klicken sind. Man weiß nicht ganz genau, wenn man sie anspricht, dann sagen, naja, ich habe doch meine Bibel auf meinem Handy drauf. Wer weiß, ob nicht die neuesten Bundesliga-Ergebnisse auch jetzt gerade gesehen werden, während gepredigt wird oder gebetet wird. Also das halte ich schon für eine ganz bedenkliche Entwicklung. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Eltern dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht passiv werden, sondern dass sie auch ermutigt werden zu sinnvoller körperlicher Arbeit. Sport als Ausgleich finde ich wichtig, wenn es in richtigen Rahmen und Maß geschieht. Fördert auch die musikalische Ausbildung, wenn eine gewisse Begabung da ist, weckt Interesse für die Natur, sorgt für Lesehunger, finde ich ganz wichtig, und Lesefutter natürlich, ihr könnt euch da bedienen. Das ist wichtig für die Charakterbildung. Ich habe mich so riesig gefreut. Ich weiß nicht, ist der Tobias und der Manuel, wie heißt er, hier unter uns? Da sitzt ihr beiden. Also den Manuel habe ich noch gar nicht kennengelernt. Ich habe in eurem Zimmer geschlafen, das haben wir geräumt heute Nacht. Und da guckt man sich natürlich um sich ein Bild zu machen von der Familie, verzeiht mir die Neugierde. Und dann sehe ich da viele gute christliche Bücher. Das hat mich gefreut. Und die wurden offensichtlich gelesen. Das konnte man an den Spuren erkennen. Die Abenteuerwälder, dann die Abenteuer Gottes und dergleichen mehr. Ich sah natürlich auch ein paar Urkunden. Da gab es hier einen Lügenwettbewerb. Das fand ich sehr merkwürdig. Hat eure Klasse wohl den zweiten oder dritten Platz gewonnen. Also dafür wird man hier im Osten auch ausgezeichnet. Ganz interessante Entdeckung, die ich gemacht habe. Aber dann auch im Sport. Und dann hing natürlich auch ein Poster da, ein Bild von Kakao, dem Stürmer von VfB Stuttgart, der jetzt wieder spielen kann, nachdem seine was hat er noch gehabt? Bitte? Kreuzbandriss, ganz genau, geheilt ist. Und da finde ich genau das, was ich meine, was gut ist. Das Interesse da ist für Literatur, für gute geistige Literatur, dass man sich aber auch bewegt, dass man seine freie Zeit nutzt, um auch den Körper zu ertüchtigen und dass nicht irgendwie Langeweile aufkommt und man sich dann Dingen öffnet, die nicht so gut sind. Also macht weiter so, sammelt noch viele Urkunden, aber vor allem gute Bücher, dass ihr euch vorbereitet für ein Leben in der Nachfolge unseres Herrn. Und natürlich, dass auch unsere Kinder in jungen Jahren schon mitgenommen werden zu Einsätzen, evangelistischen oder was auch immer, Hilfsaktionen. Das ist auch wertvoll für das ganze Leben. Aber hier ein David, der also jetzt bis zum Nachmittag schläft, erst zum Abend aufsteht, der hat plötzlich Zeit für einen Flirt. Also damals, als die Schwerter klirrten, die Pfeile ihm um die Ohren flogen, hat er natürlich nicht einen Blick gehabt für andere Frauen. Aber jetzt keine Konzentration auf den Feind, keine Sorge um seine Soldaten, um sein Land, sondern Langeweile. Und dann haben wir die Szene 2, eine Versuchung bei Sonnenuntergang, könnte man das beschreiben. Er spaziert auf dem Dach, auch interessant, ihr müsst euch das immer beim Bibellesen vorstellen. Da waren also Flachdächer damals im Orient und er wird wahrscheinlich da nicht nur so einen kleinen Garten da oben gehabt haben, sondern es war wahrscheinlich recht groß. Es ist Abendkühle, also recht angenehmes Klima, er reckt sich und dehnt sich und ist am Gähnen und so weiter und fragt sich vielleicht auch, was mache ich mit dem Rest dieses kaputten Tages? Und plötzlich wird er irgendwie gestört oder wird hellwach, als er etwas Rauschen hört, es plätschert irgendwo. Vielleicht hat die Dame dann, die dann beschrieben wird, auch noch getrillert oder gesungen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er guckt in diese Richtung, wo es plätschert, wo es ein bisschen Geräusche macht und er sieht etwas, was er ansonsten, denke ich, nicht so oft gesehen hat, wie eine Frau sich badet, und zwar nicht weit entfernt. Und wenn man sich dann erinnert und vorstellt, wie oft er in den Psalmen gesprochen hat von seinen Augen, was er so gesehen hat, Psalm 121, Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir die Hilfe kommt. Das war sein Bund mit seinen Augen. Er schaute auf den Herrn. Oder Psalm 27, Vers 4, einer meiner Lieblingsverse. Eines habe ich von dem Herrn erbeten und danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit oder die Herrlichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Das waren Jugenderinnerungen. Und jetzt, ja, das waren Jahre her, alte Erinnerungen, sieht er etwas ganz anderes, die Konturen einer attraktiven Frau und die Lust, die uns allen steckt, in uns Männern besonders, klopft an. David öffnet der Lust die Tür und dann kommt der zweite Blick und diese Frau war sehr schön von Ansehen. Das steht in der Bibel und das ist inspiriertes Wort Gottes. Ist das eine Schande, wenn man sehr schön ist? Ich denke, wir haben ja auch viele nette junge Damen unter uns. Das ist keine Strafe, aber es ist eine Gefahr. Denn ihr werdet die Blicke der Männer auf euch ziehen. Und wenn jemand nicht ganz so schön ist, dann soll er dankbar sein. Denn der bewahrt sich automatisch vor manchen Problemen im Leben. Auf jeden Fall, David ist fasziniert und fängt Feuer. Und jetzt ein paar Dinge, die ich den jungen Leuten unter uns, und ich danke euch herzlich, dass ihr gekommen seid, deutlich sagen möchte, der König David hier in dieser Szene war kein junger Mann. Aber man könnte annehmen, dass er um die 50 oder 55 war. Er hatte erwachsene Kinder. Er hatte die silberne Hochzeit hinter sich. Und was du bemerkt hast, das beobachte ich auch. Komischerweise melden sich auch viele Frauen als Erste ab aus der Ehe nach der Silberhochzeit und wollen wahrscheinlich das nachholen, was sie 25 Jahre nicht erfahren haben bei ihrem Mann. In dem Alter war hier etwa der David. Und bitte lernt daraus, dass Versuchungen sexueller Art nicht mit zunehmendem Alter abnehmen. Die Illusion habe ich als Teenie gehabt. Also ich habe gedacht, mit 14, 15 Jahren, diese ganzen sexuellen Probleme, wenn du mal 40 bist, dann hast du da keinen Ärger mehr mit, dann ist das erledigt. geschweige denn, wenn man 50 oder 60 wird. Aber es ist ein Irrtum. Die Bibel berichtet gerade von solchen Männern im höheren Alter, mittleren Alter und sogar im Alter, dass sie in sexuelle Sünden gefahren sind. Das ist also ein Problem, das uns ein Leben lang begleitet. Bei uns sagt man so im Platt, je öller, je döller. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Je älter, je verrückter, so ungefähr. Und leider muss man das auch von manchen Christen sagen. Also bitte denkt nicht, dass diese Anfechten, dass diese sexuellen Probleme mit zunehmendem Alter aufhören, sondern die bleiben ein Leben lang. Und wir brauchen alle die Bewahrung. Dann eine zweite Bemerkung. Eine bewahrte, reine Jugendzeit ist ein großer Segen. Denken wir an David in jungen Jahren, wie er Gott gesucht hat, wie er Erfahrungen gemacht hat mit dem Herrn. Aber das bewahrt nicht automatisch vor sexuellen Sünden in der Ehe und im hohen Alter. Wir alle, die wir hier sitzen, haben Bewahrung und Wachsamkeit in jeder Lebensperiode nötig. Und wenn der Herr dich bisher in jungen Jahren sauber gehalten hat durch seine Gnade, dann garantiert das noch nicht, dass das bis zum Ende so bleibt. Deswegen sei wachsam. Eine dritte Bemerkung. Die Bibel ist nicht sexualfeindlich. Das behaupten ja Philosophen wie Nietzsche und andere und auch die heutigen Psychologen und Psychiater. Und leider ist es so, dass einige Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten der Christenheit ganz verrückte und verdrehte Ansichten hatten, wie Tertullian und Augustinus. Ich zitiere, ich glaube, das war Augustinus, der zum Beispiel formuliert hat, Sexualität ist ein von Gott gegebenes Verlangen, um Kinder zu zeugen. Alles andere ist Wollust, ist Sünde. Nun, Augustinus hatte seine Erfahrung gemacht als junger Mann, der hat ja ziemlich in sexuellen Sünden gelebt und ist einer der Väter der katholischen Kirche geworden mit all den Verirrungen, gerade auf diesem Gebiet. Aber das ist eine völlig verdrehte, unbiblische und folgenschwere Sicht von Sexualität, welche die Frauen zu einer Gebärmaschine degradiert und eine glückliche und erfüllende Ehe verhindert. Die Bibel und Gott ist nicht sexualfeindlich. Gott hat uns als Menschen mit Gefühlen der Sexualität beschenkt, und zwar nicht, um uns zu strafen, sondern eben uns eine Freude zu machen. Das habe ich auch lernen müssen. Ich bin nicht aufgeklärt worden mit 13, 14 Jahren, dummerweise nicht. Und ich habe Sexualität als etwas ganz Bedrohliches empfunden in jungen Jahren. Etwas, über das man auch nicht spricht und sich nur heimlich informiert. Und ich bin dankbar, dass ich nicht in schlechte Hände geraten bin in dieser Zeit. Und ich musste erst mal lernen, Sexualität als ein Geschenk Gottes zu erkennen und auch anzunehmen. Und das hat lange gedauert. Dass Gott als Schöpfer uns damit ein Geschenk macht, so wie er in der Natur uns viele Geschenke macht, so auch mit der Sexualität, um uns eine Freude zu bereiten, aber mit dem Ziel, den Ehepartner, den späteren, zu erfreuen und natürlich auch, um Kinder zu zeugen. Und da möchte ich gerne auf ein Buch hinweisen von Ernst August Bremiker, Der Christ im Spannungsfeld dieser Welt. Der hat 1. Mose 38 die Geschichte mit Juda und Tamar und so weiter ausgelegt und da sehr gute Anwendungen gemacht, gerade für junge Leute. Den zitiere ich mal hier. Das ist sehr schön ausgedrückt. Gott hat es in seiner Weisheit so eingerichtet, dass sich in der Sexualität beide Seiten, die Nachkommenschaft und die der Freude, miteinander verbinden. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann denken sie nicht unbedingt an die Zeugung von Kindern in erster Linie, sondern sie dürfen sich an dem erfreuen, was ihr Schöpfer ihnen gegeben hat. Wenn der Herr dann Kinder schenkt, dürfen wir uns von Herzen darüber freuen. Mann und Frau werden auch dann noch intim, wenn sie in ein Alter gekommen sind, in dem keine Kinder mehr geboren werden können. Es ist nicht nach den Gedanken Gottes, den Geschlechtsverkehr auf die Zeit zu beschränken, in der die Frau schwanger werden kann. Und leider leben viele Christen in dieser verrückten Einstellung. Und ich finde, dieser Bruder hat das sehr schön, sachlich, biblisch treffend ausgedrückt, dass das Geschenk Gottes, die Sexualität an uns ist, um den Ehepartner zu erfreuen. Aber, und das muss natürlich hier deutlich gesagt werden, damit jetzt kein Missverständnis entsteht, der Gebrauch der Sexualität gehört nach Gottes Wort nur in die Ehe. Sexuelle Praktiken außerhalb der Ehe werden in der Bibel als Unzucht, Hurerei Ehebruch oder Unreinigkeit, also als Sünde, sehr, sehr deutlich bezeichnet. Und deshalb scheue ich mich auch nicht, Homosexualität für eine pervertierte Sexualität und Selbstbefriedigung für eine verkrüppelte Sexualität zu bezeichnen. Und das ist eine Tragik, dass in der Bundesrepublik Deutschland, in welcher vor 5 Jahrzehnten noch Ehebruch und Homosexualität vom bürgerlichen Gesetzbuch verboten unter Strafe gestellt wurde, das kann man ja heute gar nicht mehr glauben. Paragraph 175, den kannten wir aus Teenies auch. Da stand Homosexualität unter Strafe. Dass inzwischen in diesem Staat Homosexualität nicht nur erlaubt wird, sondern begünstigt wird. Ihr kennt die neuesten Beschlüsse des Bundestages. Ich weiß nicht, ist es schon vom Parlament verabschiedet oder nicht. Ehegattensplitting auch für gleichgeschlechtliche Paare. Und das ist wirklich eine ganz große Not. Wir sollten für unser Land beten und auch für unsere Regierung beten. Wir haben eben das Programm der jungen Grünen gehört. Das ist unwahrscheinlich erschütternd. Und da stehen uns schlechte Zeiten bevor, sage ich euch, wenn das so weitergeht. Und da sollten wir als Christen Position beziehen. Die Homosexuellen sollten wir lieben als Menschen, sie auch annehmen, aber ihnen eine Hilfe sein und wirklich sie korrigieren und dabei beistehen, dass sie dann nach biblischen Vorgaben ihr Leben einrichten. Aber niemals uns scheuen, Homosexualität als Sünde zu bezeichnen. Das wird ein Volk zerstören, wenn das so weitergeht. Ein vierter Punkt, Thema Selbstbefriedigung. Ich habe Selbstbefriedigung als eine verkrüppelte Sexualität bezeichnet und möchte da noch ein paar Worte zu sagen. Und das ist eine Katastrophe, eine weitere, dass Selbstbefriedigung auch von christlichen Autoren und Beratern verharmlost wird. Das ist verantwortungslos und folgenschwer. Sie suggerieren, dass Selbstbefriedigung in jungen Jahren sich mit der Zeit von selbst erledigt. Ich zitiere einen Satz eines bekannten Autoren. Es ist eine spielerische Durchgangsstufe der pubertierenden Jugend. Das ist ein großer Irrtum. Und Selbstbefriedigung ist eine sehr schlechte Voraussetzung für eine gute sexuelle Beziehung in der Ehe. Da müsste ich jetzt viel für Zeit für haben, die habe ich nicht. Aber nehmt das bitte mit und lest gerade zu diesem Thema gute Bücher. Selbstbefriedigung ist Missbrauch der Sexualität zur eigenen Befriedigung. Selbstbefriedigung. Sexualität ist nicht gegeben, uns selbst zu befriedigen, sondern um einen anderen eine Freude zu machen. Dabei werden wir selbst auch Freude haben. Selbstbefriedigung ist auf die eigene Person gerichtet. Was von Gott dazu bestimmt war, dem Ehepartner zu erfreuen, wird in der Einsamkeit verschwendet. Deswegen ist mit der Selbstbefriedigung auch keine Freude verbunden, sondern oft und meist nur ein schlechtes Gewissen. Und dann kommt etwas Wichtiges dazu. Die Erfahrung zeigt, und dafür habe ich viele, viele Belege, dass viele Männer und auch viele Christen auch als Ehemänner Selbstbefriedigung praktizieren, manchmal bis ins hohe Alter, weil sie in jungen Jahren nie gelernt haben, Sinn und Ziel der Sexualität zu verstehen. Wer als junger Mann jedem Mädchen nachguckt und in seiner Fantasie mit ihr ins Bett geht, soll nicht glauben, dass sich sein Verhalten nach der Hochzeit ändern wird. Und das gilt auch für die Selbstbefriedigung. Das ist ein Wahn. Wenn du glaubst, das erledigt sich von selbst, wenn ich verheiratet bin. Das stimmt nicht. Sexuelle Selbstbeherrschung, Reinheit und Disziplin in jungen Jahren und vor der Ehe ist das beste Geschenk, das du deinem künftigen Ehepartner machen kannst. Ich bitte dich herzlich darum, wenn du glücklich werden möchtest, eine glückliche Ehe führen möchtest, dann lerne das, Disziplin zu üben, gerade in sexuellen Dingen. Und dazu würde ich noch einmal hinweisen auf dieses Buch, Der Christ im Spannungsfeld dieser Welt, und auch dieses Büchlein, Kann denn Liebe Sünde sein, das ausführlich auf das Thema Selbstbefriedigung eingeht. Zurück zu David, in der Abendsonne auf dem Flachdach. Er sieht also eine sich badende Frau. Der zweite Blick ist mit sexueller Begierde verbunden. Er sah, dass sie sehr schön von Ansehen war. Und dieser Blick füttert die Fantasie und drängt zur Tat. Nun haben wir heute kein Flachdach mehr im Allgemeinen. Zumindest hier auch sehe ich das weniger bei euch. Aber es gibt Flachbildschirme. Es gibt Monitoren, Tablet und dergleichen mehr. Und da ist die Sünde nur ein Mausklick von uns entfernt. Keine 10, 20 oder 50 Meter wie damals bei David, ohne dass uns jemand beobachtet. Und jetzt kommt noch etwas, was ich den Jüngern von uns, aber auch uns, die wir älter geworden oder alt geworden sind, sagen möchte. Unser wichtigstes Sexualorgan ist unser Gehirn. Ein Zitat von Randy Alcorn aus diesem Buch »Behüte dein Herz«. Und ich zitiere daraus ein paar Sätze. Sexuelle Lust nährt sich von allem Essbaren, das wir in unserem Gehirn gelagert haben. Was aber in unserem Gehirn ist, entspricht dem, was wir über unsere Sinne hineingelassen haben. Die Bilder und Worte in unserem Inneren kommen entweder von Dingen, die unsere Augen gesehen und unsere Ohren gehört haben, oder von der Verarbeitung solcher Dinge durch unsere Fantasie. Was für ein Mensch wir werden, hängt davon ab, was wir in unser Gehirn hineinlassen. Wenn wir die Bibel und gute Bücher lesen, Gespräche mit christlichem Inhalt führen oder bedürftigen Mitmenschen helfen, öffnen wir uns für Gottes Gerechtigkeit. Das alte Sprichwort ist wahr. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Taten, Gewohnheiten, Charakter und Schicksal, sie alle beginnen mit Gedanken. Und Gedanken entspringen aus dem, was wir in unser Inneres hineinlassen. Unser wichtigstes Sexualorgan ist unser Gehirn. Wie ist das bei dir? Fütterst du deine sexuelle Unreinheit oder lässt du sie verhungern? Fütterst du Leidenschaft für Christus oder lässt du sie verhungern? Welche Wünsche in dir werden sich als die Stärkeren erweisen? Diejenigen, die du am meisten fütterst. Soweit das Zitat aus diesem Buch. Ich finde es sehr, sehr deutlich und wichtig, dass wir das lernen. Es ist eine bekannte Wahrheit, dass wir Männer, egal ob Christen oder nicht Christen, über unsere Augen vor allem beeinflusst und sexuell versucht werden. Und deswegen finden wir in Hiob 31 dieses schöne Wort von Hiob: Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht. Hiob 31, Vers 1. Wie sollte ich eine Jungfrau erblicken? Das heißt nicht, dass er sich rumgedreht hat, wenn da eine Jungfrau, ein junges Mädchen über die Straße ging, aber er hat seiner Fantasie nicht erlaubt, weiterzugehen, als sie zu sehen. Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht. Wie schön wäre das, wenn ich das euch Jüngeren hier auch, gerade den jungen Männern, vorstellen könnte und lieb machen könnte. Macht mit euren Augen einen Bund. Bittet den Herrn, euch die Kraft zu schenken, wegzugucken, nicht zu fantasieren, wenn euch Bilder begegnen, Personen begegnen, die euch durch ihr Auftreten versuchen. Frauen werden mehr über die Ohren beeinflusst, auch das ist eine alte Wahrheit. Die reagieren weniger auf einen halbnackten Mann in der Werbung. Die Werbefachleute, die haben das ja schon längst rausgekriegt, und das wisst ihr auch alle, womit man, mit welchen Bildern man Artikel verkaufen kann. Dann stellt man entweder einen Mann hin oder eine Frau, aber wenn Frauen angesprochen werden sollen, dann sind das keine halb angezogenen Männer, sondern meist Männer, die eben eine schöne Stimme haben und die mit Schmeicheleien, mit Komplimenten, mit Versprechungen etwas suggerieren, was zum Kauf veranlasst. Also achtet ihr Schwestern auf eure Ohren, was ihr hört, und wir als Männer auf unsere Augen, dass wir mit ihnen einen Bund machen. David sah und begehrte. Als ich über die Geschichte nachdachte, habe ich mich gefragt, wo war eigentlich seine Frau? Und er hatte ja leider nicht nur eine. Warum spricht er nicht mit einer seiner Frauen, mit seiner Lieblingsfrau über seine Versuchungen? Und ich möchte noch einmal aus dem Buch zitieren, weil es so schön und deutlich formuliert ist. Liebe Ehemänner, bitten Sie Ihre Frauen um Hilfe. Liebe Ehefrauen, fragen Sie Ihre Männer, was für sexuelle Versuchungen Sie haben und wie Sie ihnen helfen können. Seien Sie dankbar, wenn Sie ehrlich zu Ihnen sind. Zu viele Ehefrauen haben keinen Schimmer von den Kämpfen, die in ihren Männern toben. Zwischendurch meine Frage, liebe Ehefrauen, liebe Schwestern, die ihr verheiratet seid, hast du den Mut, deinen Mann mal zu fragen, wie es aussieht mit deinen sexuellen Versuchen? Wird für manchen Männern eine ganz große Hilfe sein, wenn sie darüber sprechen dürfen. Lassen Sie Ihren Mann besser nicht zusammen mit Ihrer besten Freundin joggen. Wenn Sie übereingekommen sind, dass er nur dann ins Internet geht, wenn Sie dabei sind, denken Sie nicht, ich gehe schon mal ins Bett, da passiert sowieso nichts. Setzen Sie sich nicht aufs hohe Ross, weil Ihr Mann Probleme hat, die Sie gerade nicht haben. Haben Sie sich etwa noch nie Tragträumen über andere Männer hingegeben? Oder der Seelenpornowelt, der Seifenopern und Frauenromane oder des Klatsches und Tratsches hingegeben? Bekennen auch Sie Ihre Sünden. Ihr Mann braucht Sie als Freundin und Gefährtin, nicht als Gegnerin. Behüte dein Herz. Das sind so wichtige Worte für unsere Zeit und gerade auch für unsere Mitchristen in den Gemeinden. Nein, er spricht nicht mit seiner Frau darüber, sondern er spricht mit seinem Diener und sagt dem, hör mal, im Vertrauen, weißt du, was für eine Frau ist das, die da sich gerade duscht oder badet oder wäscht? Und der geht dann los, um sich zu erkundigen. Oder sie gehen los, vielleicht waren es auch zwei oder drei, geht aus dem Text nicht raus hervor. David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und dann kommt der Diener wieder mit der Botschaft, das ist Bathseba, die Tochter Eliams, Tochter des Uriah. Mit anderen Worten, David, König, pass auf, sie ist verheiratet. Hat der Diener schon irgendwie was geahnt? Vielleicht auch, als er die Frau ein bisschen näher besehen hat, wer sie ist, was ihm David vorging. Und ich habe den Eindruck, dass hier schon eine Warnung an David ausgesprochen wird. Lass dich nicht auf solch eine Frau ein. Und erlaubt mir jetzt noch ein paar Gedanken zu äußern über Bathseba oder ihr ein paar Fragen zu stellen oder auch ein paar Fragen an die anwesenden Schwestern hier. War das richtig, dass sie sich in der Öffentlichkeit gebadet hat? War ja nicht weit entfernt von David. Hat sie vielleicht ganz bewusst provozieren wollen, dass sie gerade da gebadet hat, wo sie möglicherweise von David gesehen wurde? Hatte sie es vielleicht sogar auf David abgesehen? Fragen, ich weiß es nicht. Aber man hat fast den Eindruck, war sie einsam? Hatte sie Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Wertschätzung? Ihr Mann Uriah, Elite-Soldat, war mit Joab, dem Heerführer, draußen und schlug sich mit den Ammonitern rum. Wahrscheinlich kein Romantiker wie David, sondern eher unsensibel, kein Dichter, Musiker, sondern ein Mann der Tat. Und vielleicht hat sie ihn vermisst oder hat Wärme vermisst und Einfühlungsvermögen. Und das ist ja auch etwas, was unsere Ehefrauen suchen und wünschen, dass wir Männer da mehr Rücksicht drauf nehmen. Das sage ich mir als Ersten. Aber die Fragen möchte ich auch an die anwesenden Mädchen und auch Frauen, verheirateten Frauen richten. Wie präsentiert ihr euch in der Öffentlichkeit? Provoziert ihr bewusst oder unterbewusst durch aufreizende, hautenge und körperbetonte Kleidung? Ihr ahnt nicht, was ihr in der Fantasie von Männern, auch von Christen, anregt durch ein bestimmtes Auftreten. Und ich weiß, dass ihr das nicht beabsichtigt, aber es muss euch einfach mal gesagt werden, dass eine körperbetonte Kleidung in den Männerfantasien etwas in Bewegung bringt. Genießt ihr es heimlich, wenn sich die Männer nach euch umgucken? Bathseba hat hier mitgespielt. Sie ließ sich einladen, als dann Diener kamen und dann eine Einladung an sie überbrachten. Sie weigerte sich nicht, mit David allein zu sein. Sie verließ nicht fluchtartig das Zimmer oder schrie nach Hilfe, als es gefährlich wurde, sondern die Bibel schildert nur ganz knapp, er lag bei ihr und dann kommt ein erschütternder Nebensatz, ein Klammersatz, eine Nebenbemerkung. Sie aber hatte sich gereinigt von ihrer Unreinigkeit. Das brauche ich wohl nicht zu erklären. Und hier wird deutlich, dass sie die Bibel ganz gut kannte. 3. Mose 15, Vers 19. Das sind die Reinigkeitsvorschriften, die den israelitischen Frauen gegeben wurden nach ihrer Periode. Sie legte also großen Wert auf äußere Frömmigkeit. Reinheit muss sein. Die Waschung muss eingehalten werden. Die Fassade stimmte. Außen hui, innen pfui, wie wir zu sagen pflegen. So wie wir das auch sind. Heuchelei. Sie hatte sich gereinigt von ihrer Unreinigkeit und war bereit, Ehebruch zu begehen. Und diese Heuchelei ist ja Kennzeichen der Pharisäer, der Abgesonderten, der besonders Frommen. Ich erinnere an Johannes 19, Vers 28, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten mit Mordabsichten endlich den Herrn Jesus zu seitigen, zu töten, zu Pilatus gehen. Aber sie gingen nicht in das Prätorium, um sich nicht zu verunreinigen. Sie sind dabei, einen Mord zu begehen, aber nur ja nicht in das Haus von Pilatus gehen. Der ist ja ein Heide, und da könnte man sich verunreinigen. Das ist leider auch oft unser Denken, unsere Prägung. Heuchelei. Zurück zu David und Bathseba. Es ist eine Erfahrung, eine Beobachtung, dass Religiosität und Sexualität sehr schnell miteinander harmonieren können. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen fantasiere und zwischen den Zeilen lese. Vielleicht war es ganz anders. Aber ich kann mir vorstellen, als die Bathseba kam, man hat zusammen gegessen, dass vielleicht der David seine Harfe geholt hat und ein bisschen musiziert hat. Vielleicht hat er sogar einen Psalm gesungen. Und das war das Vorspiel zu ihrer Vereinigung. Alles fromm und geistlich verpackt. Und wie oft hat Hurerei und Ehebruch mit frommen Phrasen begonnen? Wer das nachlesen möchte, Sprüche 7, Vers 13 bis 15, da wird das sehr, sehr deutlich und farbig beschrieben, wie das aussehen kann, auch unter Christen. Wie oft habe ich junge Paare reden hören, ja, mit 17, 18 Jahren, wir lesen in der Bibel, wir beten zusammen, sonst passiert ja nichts. Und doch ist da manches passiert, was nie wieder gut gemacht werden kann. Wie viele Tränen sind da oft geflossen anschließend, wo der junge Mann das Mädchen dann, nachdem sie ausgequetscht hat, fallen gelassen hat. Hier in dieser Geschichte, und die Frau wurde schwanger, und sie sandte hin und berichtete es David und sprach, ich bin schwanger. Wahrscheinlich hat es sechs Wochen gedauert, bis es deutlich wurde. Ich weiß es nicht genau. Aber das war natürlich ein Schock für David, als er diese geheime Botschaft bekommt. Und er steht jetzt vor der Wahl, die Sünde zu bekennen oder zu vertuschen. Ja, jetzt müsste man eigentlich Zeit haben für den Rest dieser spannenden Geschichte. Aber bei mir auf der Uhr ist es 11:30 durch und ich muss Schluss machen. Aber lest das Kapitel weiter. Denkt darüber nach. Das ist so wichtig für unsere Zeit. Was David sich alle einfallen lässt, um die Sünde zu vertuschen. Wie hat er dafür sorgt, dass der Uriah, der Mann der Bathseba, einen Heldentod stirbt, in Anführungsstrichen, natürlich geplant von David und mit Hilfe von Uriah, von Joab, seinem Heerobersten. Und wie dann der David dann noch in der Öffentlichkeit trauert um seinen Elite-Soldaten und dann wahrscheinlich in den Zeitungen, wenn es die damals gegeben hat, plötzlich zu lesen war, nach 3 oder 4 Monaten, König David heiratet eine Kriegerwitwe und die anderen Frauen waren am Heulen vor Rührung. Was haben wir doch für einen tollen König, der sich erbarmt über diese arme Frau, die ihren Mann verloren hat. Rührende Geschichte. Nur um die Sünde zu vertuschen. Und dann kommt ein letztes Aber in Kapitel 11, ganz zum Schluss, der letzte Satz, in Vers 27. Aber die Sache, die David getan hatte, war übel in den Augen Gottes. Wie gesagt, den Rest der Geschichte in Kapitel 12, lest euch durch, denkt drüber nach. Es ist oft unsere Geschichte, die wir da lesen, und schenke der Herr. Wenn der eine oder andere in dieser Situation steckt, entscheide dich für ein klares Sündenbekenntnis. Spiele dieses Spiel nicht weiter, sondern decke es vor Gott und Menschen auf damit dein Leben wirklich heil werden kann und damit du ein Segen sein kannst in unserer Zeit. Und die jüngeren Leute, bitte lernt von unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Und lasst euch diese Geschichte wirklich zu Herzen reden, dass ihr euch bewahrt vor ähnlichen Entwicklungen in eurem Leben. Macht einen Bund mit euren Augen und auch in euren Herzen, wirklich rein und treu zu sein. Vielen Dank für euer Zuhören. Du wirst jetzt hier weitere Ansagen machen.